Ja, bevor wir das Wort aufmachen, wollen wir noch einmal kurz beten zusammen. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, um uns zu erlösen, um uns zu erretten, um uns, ja, die wir verloren waren, alle miteinander, in der Kälte, in der Finsternis, getrennt von dir. Ja, Jesus, du bist gekommen, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Du hast dich selbst hingegeben, hast dein Leben eingesetzt als Schuldopfer, hast dein Leben eingesetzt für uns, bist für unsere Sünde gestorben, bist auferstanden, aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes und kommst wieder, Herr. Wir preisen dich und danken dir, dass wir hier sein dürfen, dass du hier bist, in unserer Mitte, so wie du es gesagt hast, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Herr, wir glauben dir, wir vertrauen deinem Wort. Wir vertrauen deinem Werk, was du getan hast am Kreuz von Golgatha. Wir vertrauen auf deinen Heiligen Geist, der in unserer Mitte ist, der in uns wohnt, durch den Glauben an dich, Herr. Wir danken dir, dass du, ja, dass dein Wort gut ist, dass es Nahrung für unsere Seele ist, dass es, ja, Licht ist auf unserem Weg, dass es, ja, dass es eine Kraft Gottes ist, die uns selig macht, ja, die uns unterweist in der Gerechtigkeit. Wir preisen dich und danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du durch dein Wort zu unseren Herzen sprichst, Herr. Hilf du uns zu hören, wie Jünger hören. Und wir beten, dass du ja auch die Kinder segnest, Herr, die drüben sich treffen zum Kindergottesdienst. Jesus, dass du auch zu ihren Herzen sprichst, dass du ihre Herzen berührst und bewegst zu dir hin, dass du ihre Augen öffnest, ihre Herzensaugen für dich, für deine Gegenwart, für deine Liebe für sie. Ja, und dass du in ihrer Mitte wirksam bist, Herr, und ihnen echt eine gesegnete, gute Zeit schenkst miteinander. Segne die Mitarbeiter dort auch und stärke sie und rüste du sie aus für den Dienst. Danke, dass du mit uns allen bist, Herr. Und segne auch die, die zu Hause sind, Jesus, die nicht kommen können, Herr, dass ja, sie auch aufgebaut, ermutigt, gestärkt werden, Jesus, und Heilung und Ermutigung erfahren, Jesus. Amen. Wir sind in Jesaja 26. Wir lesen in Vers 7, der Pfad für den Gerechten ist Geradheit. Gerade ist der Weg des Gerechten, den du bahnst. Selbst auf dem Pfad deiner Gerichte, Herr, haben wir auf dich gewartet. Nach deinem Namen und nach deinem Lobpreis ging das Verlangen der Seele. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geist in meinem Innern suchte ich dich. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird dem Gottlosen Gnade zuteil, lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Land der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Hoheit des Herrn. Herr, deine Hand ist hoch erhoben. Sie wollen es nicht sehen. Sehen werden sie den Eifer um das Volk und zu Schanden werden. Ja, Feuer gegen deine Gegner wird sie verzehren. Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollbracht. Herr, unser Gott, über uns haben außer dir andere Herren geherrscht. Allein durch dich haben wir an deinen Namen gedacht. Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht wieder auf. Darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und hast jede Erinnerung an sie verloren gehen lassen. Du hast die Nation vermehrt, Herr, du hast die Nation vermehrt, du hast dich verherrlicht. Du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Herr, in der Not haben sie dich gesucht, als deine Züchtigung sie bedrängte, schrien sie. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe sich windet, um Hilfe schreit in ihren Wehen, so sind wir, Herr, vor deinem Angesicht gewesen. Wir gingen schwanger, wir wandten uns, doch es war, als ob wir Wind geboren hätten. Rettung verschafften wir dem Land nicht, und Bewohner der Welt wurden nicht geboren. Deine Toten werden lebendig, meine Leichen werden auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau. Und die Erde wird die Schatten gebären. Geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Zimmer und schließ deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis die Verwünschung vorübergeht. Denn siehe, der Herr zieht aus seiner Stätte aus, um die Schuld der Erdbewohner an ihnen heimzusuchen. Dann wird die Erde ihr Blut enthüllen und nicht länger ihre Erschlagenen bedecken. Das ist hier ein Abschnitt, da sind viele kleinere Abschnitte und wenn wir das erstmal durchlesen, dann fehlt einem vielleicht so ein bisschen der Zusammenhang. Was meint der Prophet hier? Wen meint er hier im Einzelnen? Was ist hier eigentlich los? Ich verstehe das alles nicht. Erstmal ist wichtig der Zusammenhang, in dem das Ganze steht. Es geht um den Tag, wo der König Gottes auf die Erde kommt, um in Gerechtigkeit zu regieren. Die Bibel lehrt uns, dass Gott diese Erde geschaffen hat, dass er den Menschen eingesetzt hat, um über diese Welt zu regieren, dass der Mensch aber, die Menschen, sich von Gott abgewandt haben und durch diese Abwendung von Gott alles Böse in diese Welt hineingekommen ist. Die Sünde regiert in den Herzen der Menschen. Die Menschen, die eigentlich dazu gedacht waren, Gott wiederzuspiegeln, ein Ebenbild Gottes auf Erden zu sein. Und das, was dann daraus entstanden ist, darin leben wir heute. Die Welt ist nicht gut, sondern sie ist durch uns Menschen böse, finster. Und auf der anderen Seite, ja, Gott, der uns geschaffen hat, er hat einen guten Plan mit uns. Und er hat die Menschen nicht von einem Moment auf den anderen vertilgt und gesagt, das ist mir alles zu bunt hier. Ich will diese Finsternis, ich muss das auslöschen. Ja, das ist Gottes Herz. Er hasst die Sünde. Er hasst das Böse. Es ist so verderbenbringend. Das ist so ein großes Unheil. Aber Gott liebt gleichzeitig uns Menschenkinder, die er geschaffen hat. Jeden einzelnen von uns hat er geschaffen, weil er uns liebt. Er liebt uns und er möchte gerne, dass jeder einzelne Mensch auf dieser Erde frei wird, was wir gesungen haben. Er möchte gerne, dass wir frei werden von der Herrschaft der Sünde. Dass das Böse nicht mehr regiert in unseren Herzen. Die Angst, die Sorge, die Schuld, der Zorn, die Wut, die Gewalt, die Lüge. All das soll nicht mehr herrschen über uns. Er möchte uns frei machen. Er möchte uns dahin zurückbringen, dass wir das sind, wozu wir ursprünglich geplant waren. Seine Kinder. Wir haben die letzten Wochen uns genau damit befasst, wie hier in diesem Wort es steht. Ja, Jesus ist gekommen als Retter, nicht um Gericht zu üben, sondern um zu retten, was verloren ist. Um uns Menschen zu retten. Um uns wiederherzustellen. Um uns frei zu machen. Um uns zu dem zu machen, wozu wir eigentlich bestimmt sind, Kinder Gottes zu sein. Und alle, die an ihn glauben, ja, sie werden hinzugefügt, werden hineingefügt. Sie werden zu Kindern Gottes durch den Heiligen Geist, der uns im Glauben an Jesus gegeben ist, werden wir zu Kindern Gottes, neugeborene Kinder Gottes. Und Gott hat aber nicht nur einen individuellen Heilsplan für jeden einzelnen Menschen, sondern er hat einen Plan für diese ganze Welt, für diese ganze Menschheit. Das ist das, was Gott Jesaja dem Propheten auch gezeigt hat. Er sieht auf das Ende hin. Er sieht auf das Ende dieses Zeitalters hin. Und er sieht, dass Gott tatsächlich eine wunderbare Herrschaft in Gerechtigkeit über diese Erde bringen wird. Er wird alles wieder in Ordnung bringen. Bis hin zur Natur, bis hin zur Schöpfung, die in Unordnung geraten ist, die wir zerstört haben. Er bringt alles wieder in Ordnung. Und dieser Tag, wo das geschehen wird, ist der Tag, wenn Jesus wiederkommt. Das ist das, was von Anfang an in der Gemeinde Gottes bekannt wurde. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Von dort wird er kommen. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und so wie das gesprochen wird, aber von so wenig Menschen geglaubt wird, so ringt Gott mit uns. Er sagt, hey, bist du darauf ausgerichtet, auf mein Reich? Das ist das, was Jesus seine Jünger gelehrt hat. So sollt ihr beten. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, Vater. Dein Reich komme. Das ist das, was Gott sich wünscht. Und wenn du ein Kind Gottes bist und durch diese Welt gehst, durch dieses Leben gehst und die Dinge siehst, mit offenen Augen wahrnimmst um dich herum, dann hörst du die Stimme des Heiligen Geistes in dir, die sagt, ja Herr, dein Reich komme. Soll doch der Tag kommen, wo du regierst in Gerechtigkeit. Gottes Plan aber ist es nicht einfach alles tabula rasa und dann kommt Jesus und er regiert über alles. Nein, er möchte uns Menschen, jeden einzelnen Menschen, er möchte die Menschen mit hineinnehmen in dieses Reich Gottes. Sie sollen mitregieren. Und so fängt das Reich Gottes jetzt schon an. Noch bevor es sichtbar wird, bevor Jesus sichtbar wieder, fängt es an in den Herzen derer, die Jesus als den Christus, als den König jetzt schon annehmen, den auferstandenen Herrn. Er regiert in unseren Herzen durch seinen Geist. Und das Werk, was er tut, wenn du ihn annimmst als deinen Herrn und Erlöser, ist, dass er dich gerecht macht, dass er dich gerecht spricht, dass er dich heiligt. Er reinigt dich, heiligt dich. Du wirst sein geliebtes Kind durch den Heiligen Geist, der dir gegeben ist. Und darum ging es letztes Mal, dass Gott uns durch seine Gerechtigkeit gerecht macht. Und hier steht jetzt in Vers 7, der Pfad für den Gerechten ist Geradheit oder ist eben, ist gerade. Gerade ist der Weg des Gerechten, den du bahnst. Wisst ihr, der Gerechte, Jesaja sagt später in Jesaja 53, wir sind alle in die Irre gegangen, jeder auf seinen eigenen Weg. Wie Schafe, die auf irgendeiner Weide sind, die fressen, die gehen weiter, fressen weiter, fressen weiter. Plötzlich sind sie irgendwo. Die haben keinen Plan, wo sie hingehen. Die gehen einfach da, wo es was zu fressen gibt. Ne? Und wenn dann irgendwie da ein Zaun ist und auf der anderen Seite, da ist das Gras ja immer grüner, ne? Und dann stecken sie ihren Kopf durch den Zaun und dann bleiben sie hängen und dann hängen sie fest. Jeder geht seinen eigenen Weg. So sind wir Menschen, sagt Gott uns durch Jesaja. Wir sind wie die Schafe irre gegangen, jeder auf seinen eigenen Weg. Und das siehst du, wenn du hier in diesen Raum guckst, ne? Jeder hier hat seinen eigenen Lebensweg. Aber alle, die die Wahrheit des Wortes Gottes in ihrem Leben erkannt haben, erfahren haben, die deren Augen aufgegangen sind darüber, dass das Wort die Wahrheit ist, die sagen, ja, das stimmt. Auch ich bin in die Irre gegangen, auf meinem eigenen Weg, so wie alle anderen auch. Das, was in unserer Gesellschaft so wichtig ist, ne, finde deinen eigenen Weg. Ne? Es hat sich als Trugschluss erwiesen. Mein eigener Weg führt ins Nichts, ins Verderben. Und wisst ihr, diese eigenen Wege, das ist die breite Straße, von der Jesus spricht. Er sagt, da ist eine breite Straße, da sind viele Leute unterwegs. Jeder auf seinem eigenen Weg, aber eigentlich alle doch auf demselben Weg. Nämlich der Weg, der ins Verderben führt. Und das Verderben, das ist im Grunde, wisst ihr, Gott hat unser Leben eigentlich geschaffen, um uns zu einem Ziel zu bringen. Ja, unser Leben ist ein Weg. Und er hat ein Ziel. Unser Weg hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist Gottes Reich, ist Gott. Und deswegen ist dieser Weg gerade. Er führt genau dahin. Er führt in das Reich Gottes. Das ist auch der Sinn unseres Lebens. Gott will uns auf diesem Weg zum Ziel führen. Als seine Kinder teilzuhaben an dieser gerechten Regierung im Reich Gottes. Da will er uns hinführen. Aber wie kommen wir dahin? Was ist denn dieser Weg? Na, sagt einer der Jünger. Na, was ist denn der Weg? Johannes 14 steht das. Können wir kurz aufschlagen. Genau, Gerhard weiß es schon auswendig. Johannes 14, Vers 5. Thomas spricht zu dem Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Du kommst durch mich zum Vater. Du kommst durch mich zum Ziel. Wenn ich in Jesus bin und Jesus in mir, dann komme ich zum Ziel. Ich gehe nicht mehr meinen eigenen Weg. Paulus hat das so ausgedrückt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er steuert, er lenkt den Weg. Er führt durch seinen Heiligen Geist mich auf diesem Weg. Und es ist dieser Weg, den wir in den Evangelien sehen als den Weg der Nachfolge. Als Jesus als Mensch auf der Erde war, war es ganz einfach. Er war da körperlich anwesend und hat gesagt, hey, du, komm, folge mir nach. Oder eine andere Geschichte, so wunderbare Geschichte von diesem blinden Bettler, ne, der vor Jericho saß, Bartimäus. Und er hatte von Jesus gehört und Jesus kommt mit seinen Jüngern und viele Leute sind unterwegs und haben von ihm gehört. Und es ist eine richtige, es ist kurz vor dem Passafest, kurz bevor er nach Jerusalem einziehen wird, als, ja, Und die Erwartung ist riesengroß. Ist er vielleicht der Messias? Und dieser Bartimäus, er hatte von Jesus gehört. Und ja, er hatte diese Hoffnung. Das wissen wir da oder erkennen wir daran, an dem, wie er schreit. Als er hört, dass Jesus vorbeigeht, schreit er, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wisst ihr, obwohl er blind ist, ist er schon sehend. Er sieht viel mehr als viele andere seiner Zeitgenossen. Er weiß, Jesus ist der Sohn Davids, der kommen wird, der König, der in Gerechtigkeit regieren wird. Das Reich Gottes, es ist nahe, zum Greifen nahe. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er ist in einem elenden Zustand durch seine Blindheit. Na, ein Elender, zum Betteln verdammt. Und so schreit er, er hört davon, Jesus geht vorüber, er schreit zu Jesus. Was macht Jesus? Jesus sagt, komm, bringt ihn her. Obwohl die anderen sagen, hey, sei leise, hier, stör hier nicht, du nervst, ne? Sagt Jesus, nein, genau du sollst kommen. Du sollst kommen. Und er kommt. Und Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich für dich tue? Und er sagt, mein Meister, ich möchte sehen können. Und dann rührt Jesus ihn an und macht ihn sehend. Und er macht seine Augen auf und was sieht er? Jesus, den, an den er geglaubt hat. Er sieht ihn direkt vor sich, von Angesicht zu Angesicht. Und was passiert dann in seinem Leben? Das Wunderbare passiert. Er sagt, ich lasse alles stehen und liegen. Ich gehe mit Jesus. Er folgt ihm nach auf dem Weg, heißt es dann. Auf dem Weg nach Jerusalem. Auf dem Weg zum Kreuz. Und zur Auferstehung. Er folgt ihm. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Ich kehre nicht mehr zurück. Das Kreuz vor mir. Die Welt hinter mir. Ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nicht mehr zurück. So heißt es in dem Lied. Ne? I have decided to follow Jesus. Das ist mein Weg jetzt. Das ist der Weg der Gerechten. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann sagst du, ja, Amen, das ist mein Weg. Das ist unser gemeinsamer Weg. Wir gehen mit Jesus. Wir folgen ihm nach. Er ist unser Weg. Er ist unsere Wahrheit, er ist unser Leben. Und deswegen, die Menschen, die an Jesus geglaubt haben, sie waren bekannt, ne, früher hieß das nicht, okay, das sind jetzt die Christen, das ist das Christentum, sondern es gab so verschiedene Bezeichnungen. Und unter anderem gab es die Bezeichnung der Weg. Das sind die Leute des Weges. Die gehen den Weg. Ja, die gehen und folgen Jesus nach. Und beim Nachdenken über diesen Weg musste ich an 1. Korinther 13 denken. Lass uns das mal aufschlagen. Und Paulus sagt in 1. Korinther 12, am Ende Vers 31, es geht um Gnadengaben. Es geht darum, ja, wer hat denn was von Gott bekommen in der Gemeinde und wer hat welche Position? Paulus sagt, hey, Leute, wir sind so unterschiedlich. Jeder ist anders. Jeder hat was anderes von Gott bekommen. Aber wisst ihr, was das Wichtigere ist, was das Wichtigste ist? Hört auf mit dem Vergleichen, hört auf mit dem Konkurrieren. Das ist doch nicht Gottes Herz, Gottes Wesen, Gottes Charakter. Worum geht es? Am Ende von Vers 31 ist ein Weg noch weit darüber hinaus, zeige ich euch. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus selbst wird uns gezeigt hier. In 1. Korinther 13. Sein Wesen, sein Charakter. Und zwar lesen wir das dann in Vers 4. Die Liebe. Agape. Gott ist Liebe, sagt uns Johannes. Und das sehen wir in Jesus Christus. Er ist Liebe. Die Liebe ist langmütig. Das ist das Erste. Langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Jesus war nicht bitter. Bitterkeit ist nicht im Herzen Jesu. Sie rechnet Böses nicht zu. Ist das nicht wunderbar? Ich kann das immer wieder, lese ich das und denke so, wow. Herr, wie kannst du das? Wie ist das möglich? Am Kreuz hängt er, weißt du? So heftig gefoltert, gemartert. So erniedrigt, beschimpft, bespuckt, ausgelacht, verhöhnt, zu Tode gefoltert, hängt er da am Kreuz. Und was sind die Worte, die aus seinem Mund kommen? Denen, die ihn verspotten, die sagen, anderen hat er geholfen, jetzt, aber er kann sich selber nicht helfen. Dabei hängt er gerade dort, um die zu retten, um denen zu helfen, die ihn da verspotten. Was sagt er? Was kommt aus seinem Mund? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine Liebe. Sie rechnet das Böse nicht zu. Haben wir das wirklich begriffen? Er liebt dich so sehr, er rechnet das Böse nicht zu. Er hat alle deine Sünde vergeben, er hat sie alle getragen, hat sie alle auf sich genommen. Das, was wir jetzt heute feiern wollen. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Die Vergebung und Gnade Jesu hat nichts damit zu tun, dass er das Böse für nicht mehr existent erklärt. Nein, die Wahrheit ist, das Böse ist da und es muss gerichtet werden. Das ist das, was Jesaja auch sagt. Ja, selbst in deinen Gerichten, deine Gerichte, das ist wahr, das ist gut, das ist richtig. Es ist gerecht, dass das Böse gerichtet wird. Aber wie wird das Böse gerichtet bei Gott? Er hat sich entschieden, das Gericht auf seinen sündlosen Sohn zu legen. Gesagt, okay, die Sünde der Menschen, ich lege sie auf meinen Sohn, der ohne Sünde war. Und er trägt sie. Er nimmt das Gericht auf sich. Der Zorn Gottes liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, unsere Sünde hat den Tod verdient. Unsere Sünde ist schlimm. Unsere Sünde bringt Verderben. Aber die Wahrheit ist auch, dass Jesus Vergebung und Gnade bringt für jeden, der dieses Gericht über sich anerkennt. Und das ist es. Du kriegst die Vergebung nicht für lau, sondern sie kostet was. Sie kostet nämlich das Leben von Jesus. Und erst wenn du das annimmst, wenn du das akzeptierst, wenn du sagst, ja, er hängt an meiner Stelle da. Er ist für mich ins Verderben gegangen. Erst dann erfahre ich diese Gnade, kommt diese Gnade in mein Leben hinein. Durch das Gericht. Und wisst ihr, in dem Annehmen richte ich mich selber. Ja, ich sage, ich habe es verdient, dort zu hängen. Und Paulus drückt das so aus, die, die Christus angehören, die dem König Jesus angehören, die haben ihr alten Menschen, ihren sündhaften alten Menschen, der gottlos war und sündhaft, sie haben diesen alten Menschen mit Jesus gekreuzigt im Geiste. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Er hat alles ertragen. Jesus hat alles ertragen. Er hat das alles ausgehalten. Er hält es immer noch aus mit dir und mit mir. Die Liebe glaubt alles. Es erfüllt von Glauben, von Zuversicht, von Vertrauen in Gottes Macht, in Gottes Liebe, in Gottes Gerechtigkeit, erfüllt von Glauben. Sie hofft alles. Hoffnung, auf Hoffnung hin. Da, wo wir im Hier und Jetzt stehen und denken, oh, hier geht's nicht weiter. Wo wir denken, hier ist kein Ausweg. Wie soll das nur alles werden? Er sieht weiter. Er hat Hoffnung. Er weiß, wie es ausgeht. Und er ist voll Hoffnung erfüllt. Wisst ihr, am Kreuz von Golgatha, er schreit, ne, mich dürstet, er ist fertig. Ne? Und dann ist da einer neben ihm und sagt, ah Herr, ich weiß, du bist ohne Sünde, wir hängen hier zurecht, aber bitte, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Was für eine Hoffnung! Um der vor ihm liegenden Hoffnung willen hat er das Kreuz erduldet. Er wusste, mein Vater ist größer und stärker als der Tod. Stärker als alle Finsternis dieser Welt. Er ist stärker, seine Liebe ist stärker. Er wird mich hindurchbringen und ins ewige Leben hineinführen. Und alle, die an mich glauben, wird er mitnehmen. Diese tiefe Hoffnung, die Jesus erfüllt hat, sie erduldet alles. Ja, er hat all unseren Widerspruch erduldet. All unsere Sünde hat er erduldet. Er hat es alles ausgehalten. Er hat uns in Liebe ertragen und vergibt uns. Und das ist sein Weg. Wisst ihr, und dieser Christus, der lebt in uns. Wenn du ihn angenommen hast, das ist dein Weg, das ist mein Weg, das ist unser Weg. Die Liebe, das ist unser Weg. Den gehen wir. Von ihm geleitet. Von ihm geführt. Es ist ein gerader Weg. Dieser Weg, der ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Der bleibt unser Weg. Und durch diesen Weg kommen wir zum Ziel. Wenn wir mit ihm diesen Weg gehen, dann formt er uns mehr und mehr in sein Ebenbild. Gerecht gemacht bist du durch das, was Jesus für dich getan hat, weil er das ist, weil er so ist für dich, für mich. Und jetzt nimmt er dich mit, nimmt er mich mit, nimmt er uns alle mit auf diesen Weg. Er bahnt diesen Weg. Das ist eine Bahn, die wir fahren, ein gebahnter Weg. Er ist ihn uns vorausgegangen. Wir brauchen nur seinen Fußstapfen zu folgen. Wisst ihr, wir müssen uns nicht damit abkrampfen, einen Weg für uns zu finden. Das liegt hinter uns. Wir haben einen Weg. Und wir gehen diesen Weg, bis wir ans Ziel ankommen. Und er hat es uns verheißen. Der Weg führt zum Ziel. Er ist dieser Weg. Und er führt uns zum Ziel. Jesus ist der Weg, der uns zum Ziel führt. Und deswegen wollen wir heute Abendmahl feiern. Wir wollen uns Zeit nehmen, Abendmahl zu nehmen. Wir wollen diesen Weg feiern. Wir wollen uns freuen in ihm. Wir wollen uns freuen über seine Gnade, über seine Barmherzigkeit. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ihn in deinem Leben aufgenommen hast, wenn du an Christus, den König, glaubst, der gekommen ist, um unsere Sünde zu tragen, der wiederkommen wird, um gerecht zu regieren in dieser Welt mit allen, die an ihn glauben, dann bist du herzlich eingeladen, dieses Abendmahl mit uns zusammen, mit allen zusammen zu nehmen. Und ja, wir wollen das zusammennehmen. Genau, Dirk wird hier jetzt übernehmen.